Liebe Geschwister, wir wollen uns auch jetzt nochmal mit dem Kolosserbrief beschäftigen und wir lesen aus Kapitel 3 und 4. Kolosser 3, ab Vers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Vers 17. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Wir haben hier in den Versen Kapitel 3, Vers 12 bis 4, Vers 6 wichtige Hinweise für unser Leben als Gläubige. An sich brauche ich da nicht so viel zu erklären. Der Text spricht eigentlich für sich selbst. Und es ist wichtig, dass wir nochmal darüber nachdenken und auch sehen, ob wir das wirklich tun. Und da, wo wir uns korrigieren müssen, dass wir es auch von Herzen tun. Wir haben uns jetzt vorhin so besonders mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigt. Und ich möchte jetzt nochmal auf einen Vers oder zwei Verse zurückkommen, die ich gestern schon gelesen habe. Das sind nämlich die Verse 26 und 27 von Kapitel 1. Da haben wir gelesen, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, wir haben gesehen, wie groß der Herr Jesus ist in seiner ganzen Majestät, in seiner Herrlichkeit, in all seinen Eigenschaften. Und jetzt lesen wir noch in demselben Kapitel, dass es ein Geheimnis war, das lange unbekannt war, dass Christus in den Gläubigen wohnt. Ein wunderbares Geheimnis. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, darf wissen, der Herr Jesus wohnt in mir, in meinem Herzen. Er ist immer bei mir. Das ist eine grundsätzliche Stellung. Durch den Geist wohnt er in unseren Herzen. Ist das zu begreifen? Wo immer du hingehst, sei dir bewusst, dass dieser große Herr, so wie wir ihn vorhin betrachtet haben, dass er immer bei dir ist. Du bist ein Teil von ihm, untrennbar verbunden. Es ist doch undenkbar, dass ich meinetwegen von Marienheide, wo wir wohnen, hierher komme und ich lasse einfach meinen Arm zu Hause, ja? Das geht nicht. Gut, wenn der durch einen Unfall abgetrennt würde, das wäre eine ganz schlimme Sache. Alle Glieder gehören zu meinem Leib und wenn es gut steht, dann funktionieren sie auch richtig. Und so ist das auch mit dem Herrn Jesus. Du bist ein Teil von ihm, seines Leibes. Und davon wirst du nie getrennt werden. Das setzt natürlich voraus, dass du wirklich dich einmal von ganzem Herzen bekehrt hast und dass du auch weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Und wenn du das weißt, dann darfst du auch wissen, dass du zum Leib Christi gehörst, untrennbar für alle Ewigkeit mit dem Herrn Jesus verbunden. Und dann darfst du auch noch wissen, dass der Herr Jesus in dir wohnt. Wir hatten früher ein sehr schönes Liederbuch aus der Schweiz, das hieß Freude im Herrn. Kennt ihr das auch noch? Oder habt ihr das hier nicht gehabt? Schade, das war durch die Mauer, ne? Durch die Grenze. Wir haben da früher in der Jugend sehr, sehr gerne draus gesungen. Und ich erinnere mich immer noch ein Lied, das heißt, da kam der Ausdruck drin vor, Christus in dir als das ewige Leben. Dieser Vers oder dieser Strophe ist mir sehr wichtig geworden und das habe ich nie wieder vergessen. Christus wohnt in dir als das ewige Leben, denn das ewige Leben ist das Leben des Herrn Jesus. In 1. Johannes 5, Vers 20 steht, dieser ist der ewige Gott und das ewige Leben. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und in dem Moment, wo einer sich bekehrt, wird er auch von Neuem geboren und dann bekommt er ein neues Leben, er bekommt das ewige Leben und das ewige Leben ist der Herr Jesus. Er ist das ewige Leben. Er wohnt in dir. Und das gibt deinem Leben einen ganz neuen Sinn, ein ganz neues Ziel, einen ganz anderen Inhalt. Es ist nicht mehr dein Leben, sondern deine neue Identität ist Christus. Du bist in Christus und Christus ist in dir. Vielleicht klingt das noch ein bisschen theoretisch so. Aber wenn man darüber nachdenkt, und ich muss sagen, je älter ich werde, umso wertvoller wird mir das. Wenn ich das hier so lese, Christus in euch. Hier liegt natürlich ein gewisser Schwerpunkt darauf, weil früher die Juden das Volk Gottes waren und jetzt ist das Volk Gottes nicht mehr alleine unter den Juden. Wenn ein Jude sich bekehrt, gehört er natürlich auch dazu, aber die meisten Juden haben sich nicht bekehrt und heute lehnen viele Juden den Herrn Jesus ab. Die Juden, die sich heute bekehren, die sind in der Minderheit. Aber es gibt unter den Nationen, unter den Völkern, zu denen auch wir gehören, viele, die jetzt zum Volk Gottes gehören. Und die dürfen wissen, ganz besonders, natürlich trifft das auch für die Juden zu, Christus in euch, denn der Apostel schreibt ja an Menschen in Kolosse, und das war damals eine römische Kolonie, die wenigsten waren Christen, die meisten waren Menschen aus den Heiden oder aus den Nationen. Und das ist so eine herrliche Wahrheit, das ist Ja, vielleicht darf man das mal so sagen, dass das mit zu den Kernversen oder Schlüsselversen des Kolosserbriefes gehört. Und das ist die besondere Botschaft in diesen zwei Tagen, gestern und heute. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist noch wieder ein neues Thema. Leider kann ich nicht auf alles eingehen. So, und wie sieht das jetzt aus, wenn Christus in dir wohnt? Wie sieht dann dein Leben aus? Das ist die Frage, auf die der Apostel ab Kapitel 3, Vers 12 eine Antwort gibt. Und bevor er diese schönen Dinge aufzählt, spricht er dann, und darüber haben wir gestern Abend kurz nachgedacht, über schlimme Sünden, die überhaupt nicht dazu passen, dass jemand sich bekehrt hat und dass Christus in ihm wohnt. Und das war in Kapitel 5, Vers 5, tötet nun eure Glieder. Da muss man, wenn man etwas tötet, dann muss man wirklich sehr radikal sein, auch sehr erbarmungslos. Also wenn ich einen Hasen hätte oder ein Schäfchen und ich müsste das schlachten, mir würde das, glaube ich, unendlich schwer fallen. Ich weiß nicht, wer von euch schlachtet gerne? Gibt's hier einen? Du, ja? Kannst du auch nicht, ne? Wer kann das? Rainer? Hast noch nie gemacht. Wer hat's mal gemacht? Ihr könnt das. Wir waren mal bei Gudruns Schwester und die hatten einen Kanarienvogel und der war todkrank und da wollten die den eigentlich zum Tierarzt bringen. Das hätte, was weiß ich, 100 Euro gekostet oder was, ja? Da haben wir dann mal zusammen dieses kleine Tier aus Erbarmen. Naja. Aber es hat mir wehgetan. Töten ist nicht einfach. Aber liebe Geschwister, wir müssen töten, wenn in unseren Herzen Dinge hervorkommen, die dann zur Tat werden. Und was hier zuerst genannt wird, ist Hurerei. Es ist nicht schön, über solche Dinge zu sprechen. Hurerei geschieht dann, wenn ein Mann oder eine Frau verheiratet ist und zu einem anderen Mann oder einer anderen Frau geht. Das ist Hurerei. Das ist schlimm. Gott will, dass eine Ehe nicht geschieden wird. Für einen Christen kommt Ehescheidung nicht in Frage. Da darf man nie einwilligen. Man muss immer die Hoffnung haben, dass es eines Tages doch wieder in Ordnung kommt. Und dafür dürfen wir ja auch beten. Hurerei. In der Welt ist das heute gang und gäbe. Heute heiraten viele überhaupt nicht mehr. Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, ich will da gar nicht so drauf eingehen im Einzelnen. Aber wenn sowas im Herzen hochkommt und wir, unsere Herzen sind noch böse, auch wenn wir an den Herrn Jesus glauben, da sind manchmal Dinge drin, da erschrickt man und das hört auch im Alter nicht auf. Und wenn das anfängt zu leben, hau es ab, ja. Der Herr Jesus hat mal gesagt, erinnerst du dich im Matthäus-Evangelium, Matthäus 18, wenn dein Auge dich ärgert, das heißt, wenn dein Auge der Anlass dafür ist, dass du sündigst, dann reiß es aus. Das meint er natürlich nicht buchstäblich. Der Jesus spricht nicht für Selbstverstümmelung. Aber er gebraucht diese deutliche Sprache, wenn du dir mit deinen Augen Dinge anschaust, die dich zur Sünde verführen, weg damit. Und wenn du mit deiner Hand etwas tust, was Sünde ist, dann hau sie ab. Er spricht immer von der rechten Hand. Und wenn dein Fuß dich ärgert, wenn er dich zur Sünde verführt, dass du irgendwo hingehst, wo du nicht hingehörst, hau den Fuß ab, damit du nicht mehr gehen kannst. Das ist genau die radikale Sprache, wie der Apostel sie hier in Kolosser 3, Vers 5 gebraucht, töten. Da müssen wir sehr radikal sein. Wer da Last mit hat, du brauchst nicht alle mögliche Hilfe in Anspruch nehmen oder was. Wende dich an den Herrn Jesus, klammer dich an ihn und sag, Herr, mach mich frei. Ja, wenn du Hilfe brauchst, dann such dir einen Bruder. Wenn du ein Bruder bist oder eine Schwester, sucht sich eine Schwester. Und dann betet ihr zusammen. Und dann gibt es hier noch so hässliche Sünden, die überhaupt nicht zu einem Gläubigen passen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und so weiter. Weg damit. Aber das ist hier nicht so radikal ausgedrückt, sondern das wird verglichen mit Kleidungsstücken. So, wenn jetzt hier auf meiner Jacke Wut stünde, ja, dann müsste ich jetzt hier die Jacke ausziehen. Weg damit. Dann würde ich die weiterhin in die Ecke schmeißen. Weg. Ich will die Jacke nicht mehr tragen. Genauso Zorn, das wäre dann mein Hemd, ja. Weg damit. Was gibt's noch? Bosheit. Nur da müsste ich das Unterhemd auch noch ausziehen. Weg damit. Alles weg, 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 weg. Raus aus dem Leben mit solchen Dingen. Sag nicht, ich bin eben so. Ich kann nicht dafür, das ist mein Temperament, das ist mein Charakter. Ist das eine Entschuldigung? Weg. Ablegen. Weg, 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 weg. Wenn es noch so viele Dinge sind. Mit der Hilfe des Herrn ausziehen. Die anderen Dinge sind getötet. Die muss man so töten, dass sie nie wieder zum Vorschein kommen, richtig tot sind. So, und wenn man jetzt dann alles ausgezogen hat, dann, man kann natürlich nicht so rumlaufen. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt hier ohne Unterhemd stünde, ja? Da würde ich sagen, zieh dich bitte mal erst an. Und mit Recht. Und so ist das auch hier. Jetzt müssen wir eins nach dem anderen wieder anziehen. Zuerst ziehen wir an herzliches Erbarmen. Das ist wohl das genaue Gegenteil von Wut. Aber ich will nicht unterschlagen, was da zuerst in Vers 12 steht. Da steht, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Solche, die auserwählt sind, mit dem Herrn Jesus ihren Weg zu gehen. Mit dem Herrn Jesus verbunden zu sein in alle Ewigkeit. Das sind Auserwählte. Sie sind auserwählt zu einer engen Beziehung mit dem Herrn Jesus. Und sie sind auserwählt, Kinder Gottes zu sein. Das ist das Erste. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Was meint ihr, wenn die Menschen der Welt wüssten, was das bedeutet, auserwählt zu sein, und sie könnten das durch irgendeine Gabe bekommen, die würden alles dafür bezahlen, oder glaubst du nicht? Wenn die richtig wüssten, was das ist, leider hat Satan sie so verfinstert und verstockt, dass sie das Evangelium nicht aufnehmen. Wir hoffen ja, dass es eines Tages sich ändert bei ihnen. Aber eine Ewigkeit bei dem Herrn Jesus zu sein in der Herrlichkeit, so dazu auserwählt zu sein, das ist das Größte, was es gibt. Und das Zweite ist Heilige. Ja, Heilige bedeutet in der Bibel immer, da sagt Gott zu einem Menschen so, den will ich haben. Den will ich haben als mein Kind. Den will ich haben. Die will ich haben. Und in dem Augenblick, wo Gott jemand haben will, nimmt er ihn gleichsam raus aus der großen Menschenmenge und damit ist er ein Heiliger. Für sich. Heilig heißt eigentlich für sich haben. Natürlich bedeutet das auch, dass man dann der Sünde Ade sagt, denn das passt nicht zu Gott. Wenn Gott heilig ist, dann müssen die, die Gott sich auserwählt hat und die ihm gehören, die sollen dann auch heilig sein. Und das Dritte ist Geliebte. Ja, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott uns lieb hat, dass der Herr Jesus uns lieb hat, dass der Herr Jesus alles für uns getan hat und dass wir auch Liebe unter den Geschwistern kennenlernen, was ist das wohltuend, wenn man irgendwo hinkommt und man merkt, ja, die Geschwister haben einander lieb, sie haben auch uns als Besucher lieb, man merkt das, was ist das schön, nicht? Geliebte, was ist das schön, wenn man in eine Familie kommt, man merkt, Papa und Mama haben sich lieb, die würden nie auf die Idee kommen, dass sie sich vor den Kindern böse Worte sagen. Wenn es mal passiert, dann würden sie sich aber gründlich entschuldigen. Wo man merkt, dass die Eltern die Kinder lieb haben, die Kinder haben die Eltern lieb. Geliebte, was ist das für eine schöne Atmosphäre? Was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen. Wir wollen nicht hart werden, auch wenn Menschen anders sind, als wir es uns wünschen oder gedacht haben. Wir haben noch die Sünde bei uns und das macht Probleme. Und manchmal gibt es Anlass, dass ihr denkt, naja, das hat er aber noch nicht gelernt. Unarten, wenn man sich gut kennt, dann weiß man um die Unarten. Der andere hat noch Unarten. Einmal geht es dem nicht so gut, ein anderes Mal geht es dem nicht so gut. Aber man hat sich doch von Herzen lieb. Herzliches Erbarmen. Und dasselbe in der Versammlung. Wir haben alle noch was Komisches an uns, ja? Das bleibt auch noch eine Zeit lang. Eines Tages ist das weg. Aber dann wissen wir doch so, den anderen, ja, ich will ihn doch so annehmen, wie er ist. Das kommt so vom Herzen. Und dann denkt man niemals, wenn dem anderen ein Missgeschick passiert oder der mal einen Autounfall hat oder irgendetwas Unangenehmes, dass man denkt, ah, das passiert ihm aber richtig, nicht? Ja, das ist gut. Dass es dem mal nicht so gut geht. Was ist das für eine hässliche Denkweise? Das ist kein herzliches Erbarmen. Nein, weg damit. Ausziehen diese Sachen. Aber herzliches Erbarmen dafür anziehen. Güte. Güte heißt, dass man dem anderen wirklich von ganzem Herzen Gutes wünscht. Manchmal können wir nicht verstehen, warum Leute, vielleicht auch Verwandte oder Geschwister, etwas machen, wovon wir denken, das ist gar nicht gut für sie. Ja, aber wir sind doch nicht ihre Richter. Wir können, wenn es möglich ist, ihnen trotzdem Liebe erweisen. Und vielleicht führt das dann dazu, dass sie auch wieder zurechtkommen. Demut. Was ist Demut für eine schöne Eigenschaft? Der Herr Jesus hat mal gesagt, das steht in Matthäus 11, glaube Vers 27, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So bescheiden, wie der Herr Jesus war, so liebevoll ist nie jemand gewesen. Und jetzt denke daran, du hast sein Leben. Und wir können wirklich ihm auf diesem Weg folgen. Dann folgt die Sanftmut. Interessant, wie das oft so zusammen genannt wird. Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind drei Wörter, die kann man sich auch gut merken, weil die alle auf Mut enden. Im Griechischen zwar nicht, aber im Deutschen. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist, wenn ich mal so einen Stoß abkriege, dass ich nicht gleich denke, so, das werde ich dem aber heimzahlen, sondern sagen, ja, ich nehme es jetzt mal so an, ja? Fällt mir nicht ganz einfach. Oder eine Zurücksetzung, vielleicht auch mal eine Beleidigung oder was auch, kann ja alles passieren. Manchmal ist es auch nur ein Missverständnis, das dazu geführt hat. Dann einfach mal denken, komm, lass es jetzt mal so, steck es mal ein, sag es dem Herrn. Und vielleicht nach einigen Tagen, dann kannst du ja mit der Person, die dir wehgetan hat, sprechen und kannst sagen, du, da hast du mir aber wehgetan. Ich habe mal erlebt, da war ich in der Brüderstunde, das ist vielleicht 15 oder 20 Jahre her. Und da war ein älterer Bruder, der war, wie alt? 30 Jahre älter als ich. Ich habe den sehr geschätzt. Und da hatte ich was gesagt und dann hat er was gesagt. Da hat er mir sehr weh mitgetan. Da habe ich gedacht, wie kommt das denn jetzt? Und dann habe ich 4 Wochen später habe ich gesagt, du Onkel sowieso, du hast da was gesagt. Das fand ich nicht schön. Das hat mir sehr weh getan. Sagt er, auch habe ich das gesagt. Das wollte ich aber nicht. Da hat er ganz lieb reagiert und hat dann gesagt, dann bitte ich dich um Entschuldigung. Das hat mir so nicht nur gut getan, sondern dass ein alter Mann sich entschuldigen kann, fand ich so schön. Also einfach mal einstecken, sagst dem Herrn, der Herr wird das vielleicht in Ordnung bringen oder vielleicht kannst du auch mithelfen. Langmut. Langmut heißt, dass wir andere nicht aufgeben. Ich erkenne das in meinem Herzen. Früher war das ein bisschen ausgeprägter, wenn ich da mit jemandem ein paar Mal gesprochen habe oder ja, er war vielleicht auch ein komischer Kerl. Haben gedacht, ach komm, hat keinen Sinn, mit dem kannst du nichts anfangen. Es ist eine falsche Denkweise. Langmut. Langmut gibt den anderen nicht auf. Nie. Langmut sagt niemals, mit dem bin ich fertig. Es geht nicht. Natürlich können wir mal Mühe haben, aber dann lass uns doch für ihn beten. Und wenn man für jemand betet, dann ändert sich auch die Beziehung zu ihm wieder. Das sind so Dinge, die wollen wir doch gerne lernen oder wollen auch darin zunehmen. Dann einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Ja, wir müssen alle, wie ich schon gesagt habe, schon mal was einstecken, ertragen und dann auch von Herzen vergeben. Wenn jemand gegen mich sündigt, ich habe früher immer gedacht, ich kann ihm erst vergeben, wenn er kommt und sagt, ich bitte um Entschuldigung. Dann habe ich mal das Buch gelesen von Philipp Nunn, habt ihr das hier, Vergebung, die Kraft der Vergebung. Da schreibt er, ich muss in meinem Herzen sofort vergeben. Ich kann die Vergebung, solange der andere nicht zu mir kommt, ihm nicht aussprechen. Das kann ich nicht machen. Aber ich vergebe ihm in meinem Herzen. Und das ist deshalb wichtig, weil manche Geschwister, die leiden immer noch an Dingen, wo vielleicht Eltern ihnen mal wehgetan haben. Und Eltern sind ja auch nicht perfekt. Eltern machen natürlich Fehler, nicht? Oder ist das hier in Schmalkalden nicht so? So, und jetzt sind die Eltern heimgegangen. Ich bin aber immer noch dran, was die mir getan haben, womit ich nicht fertig werde. Ist das recht? Ja, kannst du zum Psychologen gehen oder zum Psychotherapeuten. Der poolt dann mal so richtig rum und sagt dann, ja, dann musst du richtig auf den Tisch hauen oder so. Nein, was sagt die Bibel? Euch gegenseitig vergeben. Und dann kann ich auch vergeben. Dann werde ich auch frei davon. Wenn etwas vorfällt unter Geschwistern, auch in der Ehe von Herzen vergeben. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie viel hat der Herr uns vergeben? Ich erinnere an den Mann in Matthäus 18, der hatte eine Riesenschuld. Waren das nicht 10.000 Talente, die er zu bezahlen hatte? Wenn man das mal umrechnet in die heutige Währung, dann wäre das 1 Million Euro. So, und der Mann, der kann nicht bezahlen. Und dann sagt der Herr, oder der König, sagt, oh gut, dann kommst du ins Gefängnis. Und dann fängt er an zu wimmern und zu flehen. Ich kann nicht bezahlen. Und ja, sagt sein Herr, dann komm hier, ich erlasse dir die ganze Schuld. Dann geht der raus und dann findet er einen Mitknecht. Und der muss 100 Denare bezahlen, das sind vielleicht 100 Euro, ja? Oder noch weniger. Und dann packt er sich den, greift dem an die Gurgel und sagt, bezahl, wenn du schuldig bist. Und dann sorgt er dafür, dass der ins Gefängnis kommt, der mit seinen Läppchen 100 Euro. Und dabei sind ihm gerade 1 Million Euro vergeben worden. Und wie der König oder wie der Hausherr das hört, ist er so traurig, da hat er sich den gepackt und hat ihn ins Gefängnis geworfen. So sind wir, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Am liebsten würde ich einmal fragen, wer hier Probleme hat, zu vergeben. Gibt es eine Sache, wo du nicht bereit bist, einem anderen zu vergeben? Oder gibt es vielleicht eine Sache, wo du dich entschuldigen musst? Schlimme Dinge von Herzen vergeben, einander ertragen und vergeben, so wie der Christus euch vergeben hat. So, weil das alles unvollkommen ist, was wir jetzt hier gelesen haben in den Versen 12 und 13, dann heißt es in Vers 14, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. So, wenn das auch alles unvollständig bleibt, und das bleibt es, dann nehmen wir so ein großes Band, nachdem wir all die Kleidungsstücke angezogen haben, so ein schönes, meinetwegen gelbes Band, das tun wir dann hier so über die Brust, das binden wir hinten fest zusammen und da steht dann Liebe drauf. Mit der Liebe können wir all das ergänzen, was noch fehlt. Geschwister, der Herr hat uns so geliebt, er hat so viel für uns getan. Kann er nicht von uns erwarten, dass wir einander auch von Herzen lieben? Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Wir haben Frieden, durch den Herrn Jesus und dazu sind wir auch berufen worden. Wir gehören ja alle zusammen zu dem einen Leib. Darum möchte der Herr, dass in der örtlichen Versammlung auch Friede ist. Und lasst uns darum ringen, wenn wir Dinge sehen, die Unfrieden machen, dass das in Ordnung kommt. Wie glückselig sind die Friedensstifter. Und dann steht hier am Schluss, seid dankbar. Ein dankbarer Christ ist immer ein sehr freudiger Christ. Und das bezieht sich hier auf das Zusammenleben von Geschwistern, von Gläubigen. Und auch wenn es manches anzumerken gibt, lasst uns immer wieder dankbar sein, dass der Herr uns so zusammengestellt hat, auch euch hier in Schmalkalden, trotz aller Mängel, aber dass ihr dankbar seid, dass es eine Versammlung gibt und bittet den Herrn dafür, dass er euch Fortbestehen gibt. Es kann passieren, dass so Probleme sind in einer Versammlung, dass sie aufhört. Das wäre nicht das erste Mal. Wenn die Dankbarkeit fehlt, fehlt auch die Freude. Lasst uns mal darüber nachdenken, wofür wir alles danken können. Jetzt sagt der Apostel in Vers 18, das sind einige wichtige Anweisungen. Zuerst eine Ermahnung an die Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Das ist eine ganz kurze Anweisung. Wer verheiratet ist, eine gläubige Frau, ist gehalten, dass sie sich ihrem Mann unterordnet. Heute passt das überhaupt nicht mehr in unsere Zeit der Gleichstellung von Mann und Frau. Wir sehen auch, wohin das Ganze geht. Emanzipation, man müsste ja bald wieder die Männerquote einführen, wenn das so weitergeht. Die Gesellschaft wird daran zerbrechen, wenn man Gottes Ordnung nicht aufrechterhält. Und für jede gläubige Frau gilt, dass sie sich ihrem Mann unterordnet. Und sie tut es für den Herrn. Sie anerkennt ihren Mann als Haupt. Das ist die Verantwortung der Frau. Und sofort danach kommt die Verantwortung des Mannes. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das ist das, was den Männern oft schwerfällt, dass sie wirklich sich Zeit nehmen für die Frauen, dass sie ihre Wertschätzung für das, was die Frauen tun, ausdrücken. Und dass, wenn eine Frau mal nicht ihren Vorstellungen entspricht, dass sie niemals bitter werden. Wir Männer, wir haben eine Neigung, bitter zu werden. Und dann verschließen wir uns und dann spricht man vielleicht nicht mehr mit der Frau. Ich habe mal gehört, ein gläubiger Mann, der wurde bitter gegen seine Frau. Und dann hat er lange Zeit überhaupt nicht mit der gesprochen. Und er ist sogar ausgezogen in die Scheune, hat sich da ein Bett gemacht und hat da geschlafen. Und nicht für 3 Tage, für einige Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Der war richtig bitter. Lasst uns aufpassen, lasst uns über Dinge offen sprechen, den Herrn bitten, dass er uns Liebe zueinander schenkt, dass wir fragen, was der Herr darüber sagt, über die Ehe. Es wird nicht vollkommen werden. Aber der Herr hat deutliche Anweisungen gegeben und wehe uns, wenn wir dagegen handeln und gerade wir Männer. Dann ein Wort für die Kinder. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen in allem. Wie schön ist das, wenn man in eine Familie kommt und die Mutter sagt zu einem Kind, mach mal das, heb das auf oder räum die Spielsachen auf. Wir mussten früher Kohlen aus dem Keller holen, das brauchen wir heute ja nicht mehr. Und wenn ich dann schon mal so sehe, das Kind stellt einfach auf Durchzug, tut so, als wenn es nichts gehört hat. Nach kurzer Zeit sagt die Mutter nochmal, hör mal, ich habe dir was gesagt. Hört immer noch nicht. Vergeht wieder eine Zeit, immer noch nicht. Und manchmal erlebe ich, dass die Mutter das dann selber macht. Dann denke ich, ach du liebe Zeit, wo soll das denn hingehen? Und wie schön ist, wenn man das erlebt, Mutter oder Vater sagen etwas, und das Kind macht das. Hier ist auch versteckt eine Ermahnung für Eltern. dass sie den Kindern helfen, dass sie gehorchen, aufs Wort gehorchen. Wisst ihr, Kinder, die gehorchen, die bekehren sich später auch besser. Wenn Kinder nicht gehorchen lernen, haben die es sehr schwer, sich später mal zu bekehren. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, Vers 21, damit sie nicht mutlos werden. Es gibt Väter, die wollen aus ihren Kindern etwas machen, die schrauben die Erwartungen so hoch und das Kind kann sie nicht erfüllen, das Kind wird entmutigt und tja, was macht dann das Kind damit? Eine schlimme Sache, nicht? Da kann man einen Lebensweg eines Kindes auf eine ganz falsche Fährte stellen. Also nicht reizen. Jetzt kommt ein Wort für die Knechte. Und da es heute keine Knechte in diesem Sinne mehr gibt, eigentlich sind das Sklaven. Wenn wir das jetzt einfach mal an auf Arbeitnehmer. Und hier heißt es, dass solche, die ein Arbeitsverhältnis haben, dass sie in allem gehorchen. Wenn der Chef dies und das sagt, dann kann der Arbeitnehmer nicht einfach was anderes machen. Und man soll auch nicht dann tun, was der Chef sagt, wenn der dabei ist, sondern auch, wenn der weg ist. In Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Weil wir, und das sehen wir auch im Leben des Herrn Jesus, dass er sich auch untergeordnet hat, seinen Eltern. Ich weiß ja nicht genau, wie das war in dem Geschäft, in dem er arbeitete, ob da sein Vater noch lange gearbeitet hat. Und wenn es so war, vielleicht war das auch das Geschäft des Vaters, dass der Vater gesagt hat, heute gehst du da und dahin und machst das und das. Meint ihr, dass der Herr Jesus auf die Idee gekommen wäre und hätte gesagt, na, das mache ich heute nicht, heute mache ich mal was anderes. Er war angestellt. In allem ist er ein Vorbild. Ich habe mich auch schon mal sehr geärgert über meinen Chef. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Stellen dann gelesen habe oder dass auch Brüder mal darüber gepredigt haben, dass ich gemerkt habe, ich muss mich da korrigieren. Ich muss meinen Chef wirklich Chef sein lassen. Nicht? Und dann heißt es in Vers 23, was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Darum geht es eigentlich. Und das ist jetzt ein allgemeiner Grundsatz für alles, was wir tun das nicht in erster Linie für Menschen, sondern wir tun es, weil der Herr uns in diese Beziehungen hineingestellt hat und weil wir dadurch zeigen können, dass wir ihn lieb haben. Ob Kinder ihre Schulaufgaben machen, ob du eine Berufsausbildung hast, bring alles in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Ob du einen schwierigen Chef hast, sag es dem Herrn und sag ihm, dass er dir die Kraft gibt, dass du dich gut verhältst in dieser Beziehung. Und dann steht in Vers 24, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Also der Herr wird dich beteiligen an seinem Erbe. Und in dem Maße, wie du treu bist in den Aufgaben, die der Herr dir gegeben hat, wird er dir Lohn geben. Ist das nicht schön? Ein gläubiger Arbeitnehmer, der seine Arbeit für den Herrn tut, der wird auf zweifache Weise entlohnt. Der kriegt erstmal seinen Lohn in Euro und dann kriegt er später, wenn er beim Herrn ist, noch zusätzlich Lohn, nämlich Anteil am Erbe. Also das ist eine feine Sache, was? Also es lohnt sich wirklich, treu zu sein. Ihr dient dem Herrn Christus. Und jetzt kommt die andere Seite, dass jemand schlurig ist und, ja, wie heißt es hier? Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen. Das gilt für Gläubige. Der Apostel schreibt an die Gläubigen Kolosser. Es geht hier nicht etwa um Ungläubige. Obwohl das Prinzip natürlich auch für den Ungläubigen gilt. So, und das bedeutet, dass ein Arbeitnehmer niemals etwas mitgehen lassen darf, ja? Ich habe mal eine Geschichte gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da war eine Firma und da kam ein Evangelist hin und da brach eine Erweckung aus und viele Menschen in diesem Ort bekehrten sich. Was haben die dann gemacht? Vielleicht kennst du die Geschichte schon. Sie haben dann, sind dann hergegangen und alle Sachen, die sie geklaut haben, die haben sie wieder mitgenommen in die Firma. Und dann kamen die ganzen Werkzeuge und alle die Kupferrohre und was, das kam alles wieder zurück. Und eines Tages musste der sogar noch eine Halle bauen, wo die ganzen Sachen reinkamen. Und eines Tages hat der Chef eine Anweisung gegeben, jetzt brauchten sie nichts mehr mitzubringen. Der hatte keinen Platz mehr, wo er das alles hintun konnte. Ja, aber das ist doch schön, ja? Da kommt jemand zum Glauben, da sieht er, was ich gemacht habe früher. Das passt nicht zu einem Christen. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und sei sicher, wenn du nicht treu bist in der Arbeit, dann wird der Herr dir die Untreue auf deinen Kopf zurückbringen. Schon hier, er wird dir manches vom Segen wegnehmen, den er dir geben wollte. Und du wirst auch in der Zukunft, wenn du beteiligt wirst an der Regierung mit dem Herrn Jesus, wird er deinen Anteil kleiner halten. Einverstanden? Es geht hier nicht um das ewige Heil. Das ewige Heil bekommen wir nicht durch Treue, durch eigene Leistung. Das ewige Heil bekommen wir alleine durch das Werk des Herrn Jesus. Und darum ist das ewige Heil auch sicher. Wenn das ewige Heil von meinem Verhalten abhinge, dann würde ich das verlieren. Weil es aber davon abhängt, was der Herr Jesus auf dem Kreuz getan hat, und er hat ja für alle meine Sünden bezahlt. Darum ist mein ewiges Heil sicher. Aber was meine Treue betrifft, so hat sie sehr wohl Einfluss auf das, was ich tun werde an Aufgaben, wenn ich bei dem Herrn Jesus bin. Und wir alle, das haben wir ja gesehen, werden mit ihm erben und auch mit ihm herrschen über das ganze Weltall. Und der Jesus wird nicht die Person ansehen. Manchmal habe ich so gedacht, na ja, du kannst ja wieder bekennen und so, dann ist das wieder in Ordnung. Und na ja, irgendwie denken wir, na ja, wir sind ja irgendwie auch treu oder so. Ja, pass mal auf, der Jesus, der schaut nicht darauf, was du bist. Der macht keinen Unterschied. Der sagt nicht, du bist mein lieber Jünger, bei dir, da gucke ich mal da durch. Nein, kein Ansehen der Person. Er wird uns alle gleich behandeln. Was Unrecht ist, ist Unrecht. Und das werden wir auch zu spüren bekommen. Jetzt kommt ein Wort für die Arbeitgeber, für die Herren. Und ihnen wird gesagt, dass sie ihren Knechten, den Arbeitnehmern, das gewähren sollen, was recht und billig ist. Was ist denn recht und billig? Recht und billig ist eine angemessene Entlohnung. In der Welt, da müssen die Gewerkschaften dafür kämpfen, dass die Arbeitnehmer einen entsprechenden Lohn bekommen oder eine Gehaltserhöhung. Ein gläubiger Chef, der macht das von sich aus, wenn er sieht, was gut ist. Und das bezieht sich hier nicht auf die Belohnung alleine, sondern dazu gehört auch, dass er die Arbeit anerkennt und auch mal ein Lob ausspricht. Das ist auch so wichtig, dass wir immer wieder, wenn wir sehen, dass jemand etwas Gutes tut, dass wir ihn loben. Steht das nicht in Philipper 4? Wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwägt, manche haben damit Probleme und sagen, naja, wenn ich einen anderen lobe, dann wird er hochmütig. Das ist ja Unsinn. Wenn das echt ist und von Herzen kommt, ein Lob kann so viel an Motivation bewirken. Anders ist das, wenn man jemand schmeichelt. Dann sagt man Dinge, die eigentlich gar nicht wahr sind, um sich Zugang zu ihm zu verschaffen. Das ist eine böse Sache, aber ein echt gemeintes Lob ist wirklich schön. Da auch ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja, der Herr wird auch euch, ihr lieben Arbeitgeber, segnen. Und macht es so wie der Herr. Überschüttet der Herr uns nicht mit Segnungen. Nun kommt eine allgemeine, wichtige Anweisung für uns alle, dass wir im Gebet verharren. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es Zeiten gibt, wo man intensiv betet und Ich habe den Eindruck, wir neigen alle dazu, die Gebetszeit immer wieder zu verkürzen, oder? Wenn man so richtig Probleme hat und mal Not, dann betet man innig, geht es einem besser, vergisst man das oft, ja? Darum ist das so wichtig für uns Christen, dass wir es lernen, diszipliniert ein Gebetsleben zu führen. Ich fand jetzt mal sehr motivierend ein Buch über das Gebet von Wolfgang Bühne. Weißt du es noch? Das Gebetsleben Jesu, ja? Wer das noch nicht gelesen hat, dem kann ich das sehr empfehlen. Für uns alle wichtig. Bibellesen ist wichtig, dadurch hören wir, was der Herr Jesus uns sagt, aber er möchte auch, dass wir das, was uns bewegt, dass wir es ihm sagen. Ein wichtiger Punkt. Verharrt im Gebet. Vielleicht auch eine Gebetsliste anlegen von den Brüdern, den verantwortlichen Brüdern einer Versammlung kann man erwarten, dass sie für alle Gläubigen beten, oder? Die sollten wirklich eine Gebetsliste haben und für alle beten, gerade auch für die Kinder. Die Kinder haben es oft nicht einfach. Beten, beten, beten. Paul Gerhardt hat mal gedichtet, Gott lässt sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Wie viel Segen geht dadurch verloren, dass wir nicht beten? Braucht man an sich gar nicht viel drüber sagen. Wir wollen es uns zu Herzen nehmen. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich hatte mal ziemliche Probleme in meinem Leben. Ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, jetzt gestern Abend. Solche Probleme, die mir den Schlaf geraubt haben. Ich konnte abends nicht mehr einschlafen, wurde morgens ganz früh wach. Nach einigen Monaten war ich wie durchgedreht. Ich habe viel gebetet während der Zeit, aber ich habe überhaupt nicht mehr Dank gesagt. Ich hatte so viel Not, dass ich nicht mehr gedankt habe. Mein Blick für das Gute war völlig weg. Hinterher habe ich gemerkt, woran das lag. Und wenn ich aufstand vom Gebet, war ich eigentlich beschwerter als vorher. Kennst du sowas auch? Wenn es einer, der ehrlich ist. Was war mein Fehler? Ich habe die guten Dinge, die Gott mir trotzdem geschenkt hat, überhaupt nicht mehr gesehen. Darum ist es wirklich gut, immer wieder, und vor allem, wenn wir eine Gebetserhörung erleben. Mich hat das jetzt noch so beeindruckt, wie der Daniel, der hat ja gebetet mit seinen Freunden, dass Gott ihm den Traum offenbaren möge, den der Nebukadnezar gehabt hat. Und dann gibt Gott den Traum in einem Nachtgesicht. Und wir wären wahrscheinlich alle sofort losgerannt zum König, hätten gesagt, hier ist der Traum, wir hätten das unseren Freunden erzählt. Der Herr hat das Gebet erhört. Was macht der Daniel? Der geht auf die Knie und lobpreist Gott. Und dann sagt er so wunderschöne Dinge in dem Gebet. Lies es nochmal nach. Das steht da so in Daniel 2, Vers 20 bis 23. Ist so eindrucksvoll. Also, Gott dafür preisen, ihm danken für das Gute, wo er uns geholfen hat. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagen. Und dann sagt der Apostel, dann betet auch zugleich für uns. Damit meint er solche Brüder, die hinausgingen und die das Wort Gottes predigten, als Evangelium, aber auch zur Belehrung der Gläubigen. Und die haben das ganz nötig, dass man für sie betet. Denn solche sind die besondere Zielscheibe des Feindes. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Was ist das Geheimnis des Christus? Das Geheimnis des Christus ist, dass Christus in jedem Gläubigen wohnt. Und da sollen die Brüder immer wieder drüber sprechen, in Erinnerung rufen oder neu erklären, was das für eine wunderbare Wahrheit ist. Um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Der Apostel sagt hier, bitte, bitte, betet für mich. Und obwohl er im Gefängnis saß, wollte er gerne, dass die Gläubigen für ihn beteten, dass immer, wenn er Besuch kam, dass er über diese wichtigen Dinge sprechen konnte. Und lasst uns doch auch mal darüber nachdenken, für welche Brüder können wir denn mal beten, die so einen Reisedienst machen. Meint ihr, das ist immer so ganz einfach für die? Bestimmt nicht. Wenn der Satan kann, dann knickt er die ein. Betet für uns. Ich freue mich immer so, wenn ich ein Mail bekomme und dann sagt mir jemand, du, ich bete für dich. Ach, denke ich, wie schön. Wir wollen füreinander beten, wir wollen für solche Brüder und Schwestern beten, auch für die, die in der Mission sind. Ich denke, ihr tut das hier, nicht? Regelmäßig. Denke nicht, ich habe letzte Woche Nacht noch dafür gebetet. Nein, immer wieder tun. Immer wieder. Im Moment erleben wir ja, wie schwer es für Müllers ist, ob sie wieder ausreisen sollen oder nicht. Wirklich schwer für sie, ja? Lassen einfach für sie beten. Kennt ihr Roland und Daniela Kühnke? Kennt ihr nicht? Vielleicht kann ich euch mal einen Rundbrief schicken. Die dienen dem Herrn in Kolumbien. Wie wichtig ist es, dass wir für solche... Oft kennt die auch niemand, die Geschwister. Leider. Vieles ist auch verloren gegangen an Informationen durch die Trennungen. Aber da, wo wir wissen, dass solche dem Herrn dienen, lasst uns für sie beten. Der Apostel endet damit, oder wir haben das als letztes hier gelesen, die Verse 5 und 6 und den Vers 17. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Wir merken, dass es in unserem Land schwerer wird. Die Menschen kommen immer mehr in den Griff des Materialismus und vieler anderer Einflüsse. Sie sind zurzeit, jedenfalls in unserem Land, nicht so offen für das Evangelium. Es besteht die Neigung bei uns, dass wir gar nicht mehr so sehr daran denken. Aber hier steht, dass wir unser Leben führen sollen in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Und dass wir die Gelegenheiten, die wir haben, nutzen. Dass unser Wort allezeit in Gnade sei, mit Salz gewürzt, so dass wir wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Vielleicht ein Traktat dabei, für die Menschen beten, die gelegene Zeit auskaufen. Es dauert nicht mehr lang, dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Dann habe ich einen letzten Vers vorgelesen. Der gilt dem Archippus, wir kennen den Bruder nicht, aber der Apostel hat fast am Schluss seines Briefes noch eine Ermutigung für ihn. Und er schreibt, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Wenn du dem Herrn dienst oder gedient hast, vielleicht bist du entmutigt worden, und denkst, ach, es bringt doch keine Frucht, es nützt nichts, lass das besser sein, tu es nicht. Hier war ein Bruder, der im Begriff stand, das aufzuhören, was er für den Herrn getan hatte. Vielleicht machst du Sonntagsschule und denkst, es bringt nichts. Oder was immer du tust, wo du dem Herrn dienst, sieh auf den Dienst und erfülle ihn. Lass dich ermutigen, diene dem Herrn weiter. Das, was du als Aufgabe erkannt hast, mach es. Ist das nicht eine schöne Ermutigung für den, der vielleicht entmutigt ist? Liebe Geschwister, der Herr kennt uns, er weiß, wie uns manchmal zumute ist. Er weiß auch, in welcher Zeit wir leben, dass die Zeit nicht ganz einfach ist. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, dass wir dem Herrn treu sind. Und ich glaube persönlich, dass es nicht mehr lange dauert, dass er kommt. Wenn man so die Ereignisse der Zeit sieht, dann fragt man sich manchmal, wie lange geht das noch gut? Ich denke, wir alle haben Grund, damit zu rechnen, dass der Herr bald kommt. Und falls der eine oder andere vorher noch heimgeht, ist das sicher auch Gewinn. Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe mal gelesen von einem Bruder, der ist 1879 heimgegangen, der wohnte in London, der hieß Jetzt habe ich seinen Namen. Ja. George Wikesimus Wigram. Vielleicht hat der eine und andere den Namen mal gehört. Das war ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mann und er wollte gerne zum Herrn gehen. Der hat einmal gesagt, er hat auch manche Vorträge gehalten, wenn ich wüsste, dass der Herr Jesus heute Nachmittag um 3:30 käme, um die Seinen zu entrücken. Wenn ich aber um 2:30 zu ihm gehen könnte durch den Tod, dann würde ich das vorziehen, weil ich dann schon eine Stunde eher bei dem Herrn Jesus bin und vollkommene Gemeinschaft mit ihm habe. Da sieht man mal, wie Brüder sich danach gesehnt haben, zum Herrn zu gehen. Und darum sollte auch der Gedanke, dass man heimgeht, der sollte nicht unbedingt Furcht auslösen, ganz im Gegenteil. Wir sagen dann immer leicht, naja, wir warten nicht auf den Heimgang, wir warten darauf, dass der Herr kommt. Ja, natürlich warten wir darauf, dass der Herr kommt. Aber hat der Apostel Paulus nicht gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein und es ist weit besser, Sterben ist Gewinn. Und es ist gut, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen. Ja, was haben wir als Gläubige für eine wunderschöne Aussicht? Sei es, dass wir durch den Tod entrückt werden, sei es, dass der Herr kommt und wir ihm entgegengehen. Es wird einfach eine unbeschreibliche Freude sein. Wir werden immer bei dem Herrn sein. Und so wollen wir uns einander damit ermuntern.